Unser heutiger Gast hat Chinesisch in Peking studiert und mittlerweile analysiert er den DAX. Was Mark Böschen zwischendrin gemacht hat und wie er dazu kam, heute da zu sein, wo er ist, das versuchen wir heute mal ein bisschen zu ergründen gemeinsam. Mark, du bist Redaktionsleiter von The Market NZZ. Vielen Dank, dass du dir auch Zeit genommen hast für uns heute.
Lukas, schön, dass ich heute dabei sein darf.
Erzähl doch mal, wie bist du dazu gekommen, nach China zu gehen, Chinesisch zu studieren? Was ging dir da durch den Kopf?
Ja, ich habe 1996 meinen Schulabschluss gemacht und da war China wirklich alle 3 Wochen auf dem Spiegeltitel ungefähr. Man hatte das Gefühl, das Land verändert sich unglaublich schnell. Ich hatte da in der Schulzeit vorher die Möglichkeit gehabt, ein Jahr in die USA zu gehen, war da auf dem platten Land, so wie auch da, wo ich herkomme, vom Land halt, nicht aus der großen Stadt, und habe gedacht, es wäre mal schön, was außerhalb Europas kennenzulernen. Und es war auch gleichzeitig klar, das ist wirtschaftlich total interessant. Dann habe ich da ein Praktikum gemacht bei der Wirtschaftswoche in Peking und danach im Hauptstudium, als ich wieder zu Hause in Hamburg war, wo ich dann studiert habe, habe ich dann bei der Financial Times Deutschland damals erst gejobbt und dann auch nach dem Jobben dann noch das Volontariat da gemacht. Das kennst du ja, ist ja so eine Journalistenausbildung. Und seitdem bin ich dann im Finanzjournalismus für die FTD nach Frankfurt und ja, seitdem Geldanlage und Finanzen das Thema.
Wie kam es dazu, dass du bist nach Amerika gegangen und dann nach China? Das sind ja irgendwie auch so politisch, wirtschaftlich verschiedene Ansätze. Wolltest du dir diesen Kontrast einfach mal selber zu Gemüte führen, um möglichst viele unterschiedliche Perspektiven zu bekommen, oder was war da der Gedanke?
Ja, ich war halt in Amerika auch bei einer deutschstämmigen christlichen Familie. Also ich hatte auch angekreuzt, dass ich christlich bin, aber im Gegensatz zu denen bin ich nie sonntags, jeden Sonntag in die Kirche und dann nochmal mittwochs zur Bibelschule. Und ich habe dann gemerkt, es ist ja schon andererseits sehr anders, aber dann natürlich schon, die waren deutschstämmig, die kamen aus der christlichen Kultur. Ich habe gedacht, wäre doch toll, mal Asien kennenzulernen, wo die Leute einen ganz anderen Hintergrund haben.
Ja, fair enough. Was hast du aus dieser Zeit für dich mitgenommen, das dich vielleicht bis heute auch noch trägt und was nachhaltig bei dir geblieben ist?
Ja, große Begeisterung auch für die Menschen in China. Es ist ein tolles Land, tolle Leute. Allerdings, die sind jetzt heute, sagen wir mal, stärker von Karl Marx vielleicht geprägt, oft als von ihrer eigenen Kulturgeschichte in manchen Dingen. Also gerade wie das so das alltägliche Leben läuft. Die Partei ist halt allmächtig und es ist schon eben sicherlich nicht immer einfach, in dem System klarzukommen. Auch wenn es ja erfreulicherweise wirtschaftlich ganz toll läuft für viele Länder.
Jetzt warst du 13 Jahre beim Manager-Magazin tätig, jetzt bist du bei The Market NZZ. Wie kam der Wechsel für dich? Warum hast du dich dafür entschieden?
Bei Manager Magazin, also ist ein ganz tolles Blatt. Ich lese es weiterhin. Ich mag die Kollegen, bin mit allen noch befreundet. Ich glaube, wenn man da heute wissen will, was jetzt gerade bei großen deutschen Unternehmen los ist, oft ist da Manager Magazin ganz weit vorn. Also Hut ab, Kollegen, weiter so. Allerdings, es ist nicht immer die Anlegerperspektive, die ich da auch hatte bei Manager Magazin, also in dem Heftteil, wo es um Investmentideen geht. Und The Market, wir machen mit 12 Leuten nur Investmentideen. Nichts anderes. Also Orientierung für Anleger und eben Investment-Ideen. Also wir wollen dann diejenigen sein, die diese Woche mit Leuten reden, die wirklich wissen, was jetzt am Energiemarkt los ist und wie schlimm das alles wird. Und das ist dann unser Hauptfokus. Und wir schreiben jetzt dann, wir sind dann nicht die, die über viele andere Themen schreiben, die jetzt auch gerade in der Presse sind. Wir schreiben über das Wichtigste für die Anleger und über nichts anderes.
Viele junge Leute möchten ungern irgendwie Geld ausgeben für Bildung, für News. Jetzt habt ihr aber so ein Abo-Modell. Wie läuft es für euch? Kommt es gut an? Ja.
Ja, also wir haben zur Hälfte Leser, die Vermögensverwalter sind, ungefähr, na, vielleicht ein bisschen weniger, aber zur anderen Hälfte sind dann Privatanleger, die sich sehr dafür interessieren. Und wenn man natürlich jetzt ernsthaft Geld langfristig anlegt, oft ist man dann zugegebenermaßen vielleicht nicht 16, sondern eher schon 40 Jahre alt. Dann hat man so gut verdient und kann vielleicht auch mehr Geld ausgeben, mehr Geld anlegen auch, dann nachdem man erstmal schaut hat, dass man irgendwo wohnt und Möbel kauft, nachdem man den Jobeinstieg gemacht hat, klar. Aber wenn man irgendwann so weit ist und dann so ein Depot hat in einer gewissen Größe, dann sind so 30 €, 31 € im Monat für unser Abo jetzt auch nicht so viel. Wenn wir wirklich dann vielleicht dabei helfen, dass man jetzt diese Woche nicht ganz so nervös wird, oder vielleicht auch nicht so sorglos ist, was die Lage am Nahen Osten angeht und vielleicht ab und zu mal eine gute Investmentidee bekommt, also man rechtzeitig Energieaktien gekauft hat, weil mein Kollege Gregor Mast das empfohlen hat schon vor einigen Monaten, dann hat man jetzt da schon zweistelliges Plus drauf und hat auch was, was auch dann einen ein bisschen Freude macht, falls jetzt wirklich eine Energiekrise auf die Welt zukommt, was man ja nicht ausschließen kann.
Bist auf vielen Anleger- und Börsentagen unterwegs, moderierst auch auf Bühnen mit echten Experten, beschäftigst dich jeden Tag damit. Also ich würde sagen, du bist tief drin in dieser Materie. Was sind so typische blinde Flecken, die du beim deutschen Privatanleger siehst? Vielleicht psychologisch, vielleicht im Umgang mit der Geldanlage?
Ja, also klar, man muss halt mal ein bisschen länger sich damit beschäftigt, muss man unterscheiden zwischen guten Unternehmen und guten Investments. Ne? Also es gibt halt tolle Unternehmen, die dann eine Zeit lang kein gutes Investment sind. Wenn man halt BioNTech zu einem zu hohen Kurs gekauft hat, dann ist es halt kein gutes Investment. Jetzt sind auch die Gründer gegangen, das ist ein anderes Thema, oder sind dabei zu gehen. Aber das muss man unterscheiden. Gutes Unternehmen, wo ich die Produkte toll finde, muss nicht ein gutes Investment sein, wenn die Bewertung zu hoch ist. Ne? Das ist ein Punkt. Also man muss auch sehen, dass man Risiko streut. Alles auf Novo Nordisk war nicht so die gute Idee, wie wir gesehen haben. Es kann auch bei tollen Unternehmen vieles schiefgehen. Und deswegen Streuung und ja, nicht zu überheblich sein, Demut vor dem Markt. Wir heißen deswegen auch The Market und nicht die Propheten oder das Orakel. Das ist ernst gemeint. Wir wollen schauen, was am Markt passiert, verstehen, was da passiert und daraus ableiten, wie wir damit umgehen als Anleger.
Ich hatte ja vorhin schon ein paar andere Experten auch vor der Kamera und die haben mir ja alle berichtet, hey, die hatten Gespräche mit Privatanlegern und alle haben Angst, weil die sagen, hey, es gibt mehr Kriege und alle fragen, hey, soll ich in Rüstung investieren? Ist das ein Thema, was dich im Investoralltag beschäftigt? Ist das interessant gerade?
Klar, ich meine, ich habe mir jetzt gerade letzte Woche mal die US-Rüstungsaktien angeschaut. Ne? Ich werde da nächste Woche dann drüber schreiben. Ja, ist auch nicht mein Lieblingsinvestment-Thema, wenn ich da sehe, Unternehmen, die Marschflugkörper herstellen. Wenn die irgendwo einschlagen, ist das nicht schön. Andererseits, glaube ich, haben wir alle auch gelernt, wir müssen nach außen hin zeigen, auch gerade Richtung Russland, dass wir nicht wehrlos sind. Und deswegen können wir natürlich froh sein, dass wir Rheinmetall haben, die uns vielleicht eine Abwehr gegen Drohnen bauen können, die uns Artilleriemunition liefern, damit eben nicht irgendjemand denkt, Deutschland kann man ganz leicht überfallen. Wir hoffen, dass wir die Waffen nie einsetzen müssen. Ja, und jetzt mal aus einer kühlen Marktperspektive: Rüstungsaktien wachsen. Rheinmetall wächst unglaublich stark, auch viel stärker als die US-Konzerne, die großen Rüstungskonzerne, 30, 40% im Jahr im Umsatz. Und gleichzeitig ist so ein Wachstumsunternehmen dann auch eventuell noch positiv bei einem ganz großen Konflikt. Jetzt aktuell nicht. Die sind wieder unter 1.400 Euro gefallen. Kann, glaube ich, auch eine Chance sein. Auf ein, zwei Jahre hinausgeschaut sind die nicht günstig. Aber wenn ich glaube, und das tue ich tatsächlich, dass wir noch über 2030 hinaus in Europa, aber auch in anderen Teilen, unsere Munitionsdepots auffüllen müssen, um nicht angreifbar zu sein, über einen langen Zeitraum, also diese starke Nachfrage anhält und das starke Wachstum, dann ist Rheinmetall durchaus interessant und attraktiv.
Ich finde es immer ganz schwierig, wenn mich jemand fragt, hey, kannst du mir eine Empfehlung geben? Welche Aktie ist gerade heiß sozusagen? Denke, mit solchen Themen hast du dich ja schon seit Jahren beschäftigt und versuchst es ja auf eine bestmögliche Art und Weise dann auch in schriftlicher Form wiederzugeben. Wie kann man seriös und verantwortungsbewusst nicht unbedingt eine Aktienempfehlung geben, aber den Markt, die Aktie zu analysieren und das möglichst neutral nach außen zu geben?
Ja, also was wir machen, geht schon stark in Richtung Empfehlungen. Wir schreiben über Aktien, die wir gerade attraktiv finden. Dann kannst du natürlich auch sagen, das ist eine Empfehlung. Wichtig ist, dass man ausführlich sagt, was die Risiken sieht, was die Risiken sind, was die Chancen sind. Und wichtig zum Beispiel auch, was ist die Marktposition? Also warum ist ein Unternehmen geschützt vor Wettbewerb? Man hat ja zum Beispiel gesehen bei Beyond Meat, tolle Sache, schön, dass wir jetzt bessere Veggie-Burger haben, aber das war halt keine Markteintrittsbarriere da. Es gab dann 100 andere Firmen, die auch Veggie-Buletten gemacht haben. Ne? Und ich glaube zum Beispiel CTS Event Team, Ticketplattform, ist was anderes. Ja? Fand ich auch schon vor 2 Jahren gut. Die sind dann wirklich gestiegen von gut 50 auf 106 Euro. Jetzt sind sie aber wieder gefallen. Gerade gestern in 20%. Und dann ist für mich auch wichtig, dass ich gestern daneben auch dazu schreibe, was ist an dem Tag los? Ist jetzt das Geschäftsmodell kaputt? Haben die riesen operative Probleme? Haben die nicht? Leute kaufen weiterhin gern Konzerttickets und Theatertickets, Sportveranstaltungstickets. Die haben ein bisschen viel investiert in Sportarenen wie in Mailand und haben sehr ungeschickte Finanzkommunikation. Ist jetzt natürlich nicht schön, aber dann stehe ich auch dazu und sage, ich habe es vor 2 Jahren empfohlen, war eine Zeit lang sehr gut, jetzt ist es wieder auf das Niveau oder sogar drunter gefallen. Muss ich auch sagen, was ist da jetzt passiert? Soll man es jetzt verkaufen? Ich würde sagen, nein. Finde ich auf dem Niveau sogar sehr interessant, die Aktie, auch wenn es da einige Dinge gibt. Zum Beispiel KI, Standard-Ticket-Verkauf, mache ich das künftig auch bei Claude oder bei ChatGPT? Ja? Ich glaube jetzt erstmal nicht. Aber das sind so Sachen, das sind natürlich Sorgen, das belastet den Kurs. Sowas bei uns, wir versuchen jetzt nicht über sehr viele Aktien zu schreiben, nur über die, die wir interessant finden. Aber wenn da mal was stand, dass wir die Aktie interessant finden, dann schreiben wir auch drüber, wenn es nicht gut läuft, um die Leute da dann eben auch zu informieren. Hat sich das jetzt komplett geändert oder ist es vielleicht sogar eine Chance, dass diese Aktie günstiger zu haben ist? Ne?
Wie bewertest du als jemand, der im Ausland gelebt hat, in verschiedenen politischen Systemen auch sich täglich mit Börse beschäftigt, wie bewertest du die Situation in Deutschland, die wirtschaftliche Situation? In welche Richtung geht's? Und was ist vielleicht in Deutschland ein Ding, wo wir als Privatanleger draufschauen sollten, was interessant ist?
Ja, also in Deutschland würde ich schon sagen, haben wir sehr starke Unternehmen. Wir haben natürlich auch Dinge, die uns alle frustrieren, dass die Bahn nicht so gut funktioniert, dass wir zu wenig in Infrastruktur investiert haben, dass wir zu viel Vorschriften und Regeln haben. Ich denke, wir können das schaffen, das besser zu machen. Und es wird sicherlich auch helfen, dass wir jetzt wieder mehr Geld investieren können in so Dinge wie Infrastruktur, Energienetze und so weiter. Ja. Kurzfristig ist natürlich schade, wenn jetzt eine Energiekrise auf uns zukommt, dann wird erstmal der Abschwung wieder ein bisschen abgewürgt. Der Abschwung, der schon gekommen wäre. Jetzt hätten wir nicht 5% Wachstum wie in China, aber es wären schon so mal 1,5% geworden nächstes Jahr. Dieses Jahr auch schon mehr als 1%. Ist jetzt wieder ein bisschen in Frage gestellt, wenn jetzt der Benzinpreis so hoch ist. Ich glaube trotzdem langfristig, man kann sich jetzt eine gute Kaufliste machen für so Unternehmen wie MTU Aero Engines. Die liefern große Teile von Flugzeugturbinen zu. Da gibt es so eine Handvoll Unternehmen, die Flugzeugturbinen herstellen können. Es wird auch niemand, keine Fluggesellschaft oder kein Flugzeughersteller, nimmt eine günstige Turbine von einem neuen Anbieter, ja, weil man da ein bisschen Geld spart. Das ist einfach zu wichtig. Bei der Turbine darf nichts schiefgehen. MTU kann das, zusammen mit einer Handvoll Firmen. Der letzte neue Wettbewerber, der in den Markt eingetreten ist, war vor 50 Jahren General Electric. So schwierig ist das. So ist die Markteintrittsbarriere. Anders als bei Veggie-Bewerten, das hatten wir ja schon, das Thema. Deswegen, ich würde mir eine Kaufliste machen. Das haben wir auch, findet man bei uns auf der Seite, mit Titeln wie MTU Aero Engines, die man langfristig halten kann. Wenig Wettbewerb, tolle Margen, hohe Kompetenz. Solche Unternehmen haben wir in Deutschland. Und da kann man dann, wenn man sieht, das stabilisiert sich ein bisschen, jetzt vielleicht auch bald günstig, diese Aktien kaufen. Und das ist dann eine tolle Chance in meinen Augen.
Link zu The Market NZZ findet ihr in der Beschreibung. Gibt es auch was, wo du sagst, hey, da würde ich gar nicht rein investieren, das geht für mich gar nicht. Viele sagen ja, Rüstung ist moralisch für mich nicht vertretbar. Gibt es für dich was, eine Branche, eine Firma, wo du sagst, nö, das möchte ich nicht?
Ich persönlich kaufe jetzt keine Tabakaktien. Ich würde auch lieber was anderes kaufen als Rüstungsaktien. Kleine Beimischung finde ich in diesen Zeiten tatsächlich auch nicht unwichtig fürs Depot. Ich bin auch tatsächlich jemand, der die Klimakrise ernst nimmt. Ich glaube aber trotzdem, dass wir jetzt kurzfristig nicht drumherum kommen, auch noch Gas als Zwischentechnologie zu nutzen beispielsweise. Und ich glaube, wir haben ein Riesenrisiko, dass wir jetzt, wenn in den nächsten 2 Wochen nicht wieder die Tanker fahren durch die Straße von Hormuz, dann kommt hier wirklich die Weltwirtschaft zum Stillstand. Ja? Dann gibt es wirklich in Australien kein Flugbenzin mehr. Dann können da keine Flugzeuge mehr starten. Dann können auch einige Schiffe in Asien losfahren. Und vielleicht können in Taiwan dann die Fabriken von TSMC auch keine Chips mehr herstellen, weil dann auch bestimmte Gase dafür fehlen, Helium. Und das ist halt was, da würde ich sagen, man kann jetzt taktisch auch mal Energieaktien kaufen, durchaus auch Öl- und Gaskonzerne. Kurzfristig brauchen wir die eh und das ist jetzt eine der Sachen, die wirklich das Depot jetzt ein bisschen stabilisieren. Falls das jetzt wirklich schief geht und die Iraner sagen, ihr habt uns so bombardiert, wir machen jetzt mal wirklich Chaos in der Weltwirtschaft für die nächsten 2 Monate, weil dann wird es wirklich eng für die Weltwirtschaft.
Unsichere, spannende Zeiten. Deswegen vielleicht meine Abschlussfrage an dich. Ich gebe dir jetzt 10.000 Euro. Du musst die anlegen und darfst 5 Jahre nichts machen. In was investierst du und warum vielleicht?
Ja, dann würde ich sagen, ich nehme mal für 7.000 Euro nehme ich so ein ETF mit MSCI World nach Quality. Dann habe ich halt nur gut 40% USA und eine gute Aktienauswahl oder nur nach Value-Kriterien. Ist eigentlich ähnlich. Und dann würde ich mal sagen, ich investiere so 10% in Xetra-Gold oder Euwax-Gold. Und mit dem Rest suche ich mir ein paar interessante Trends. Da würde ich sicherlich jetzt Energieaktien gerade hochgewichten und ein paar Dinge, die ich selber interessant finde. Ja, also wo ich sage, das sind so Dinge, wo ich besondere Chancen sehe. Das kann zum Beispiel sein, wenn MTU jetzt noch deutlich günstiger wird, kann man da mal kaufen oder auch Rolls-Royce, Safran, ähnliche Aktien aus den Triebwerksherstellern oder eine deutsche Börse, die total runtergekommen ist. Ja, vom Kurs schon wieder ein bisschen gestiegen, aber die profitieren auch, wenn die Kurse fallen. Dann verdienen die auch.
Das war Marc Böschen, Redaktionsleiter von The Market. Marc, vielen Dank für deine Zeit. War mir eine Ehre. Vielen Dank.
Es war mir eine Freude, Lukas.
Danke.
Weiterhin viel Erfolg.
Ja, ebenso. Danke.